dann dürft ihr mit mir schon den Thessalonicher Brief aufschlagen, den zweiten Thessalonicher Brief. Und wir schauen wieder in das Kapitel 1 hinein, 2. Thessalonicher Kapitel 1. Und wir lesen heute die Verse 3 bis zum Ende. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst im Hinblick auf euch rühmen, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wenn es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden. Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Lass uns noch einmal bitten, dass der Herr uns hilft, diese Wahrheiten aufzunehmen und gut zu verdauen. Wir loben dich und preisen deinen Namen in Christus Jesus. Wir wären nicht hier, wenn du nicht gewirkt hättest und in unserem Leben gehandelt hättest und Gnade und Güte an uns offenbart hättest. Wir loben dich dafür. Wir können dir aber nichts bringen, sondern wir sehen deine Gnade darin, vor dir zu stehen und dein Wort zu haben und bitten dich, so lass uns diese Gnade nicht vergeblich empfangen, sondern vielmehr gebrauche dieses Wort, um uns in dein Licht zu stellen, dass wir Menschen sind, die in den Spiegel deines Wortes schauen und erneuert werden. Wir wollen dich bitten, dass du uns Glauben schenkst, dass du uns Täter deines Wortes machst, aber vor allem, dass du uns verstehen lässt, wofür wir leben, was das Ziel ist und wie du es dir gedacht hast. All diese Dinge befehlen wir dir an und preisen deine Treue. So gebrauche diese Zeit, um uns zu dir zu ziehen durch den Beistand deines Heiligen Geistes. Amen. Amen. Vielleicht eine ganz kurze Wiederholung. Wir haben hier in diesem Text gesehen, zu wem er schreibt. Er schreibt zu den Gläubigen in Thessalonich. Und es lohnt sich, sich ganz kurz zu erinnern, was es bedeutete für oder was da wirklich geschehen ist in Thessalonich. Paulus hatte ein Gesicht gesehen, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Also ein Mann kam in der Nacht zu ihm und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und dann heißt es nicht, dass er sagt, okay, ich habe ein Gesicht, wir müssen gehen. Sondern sie setzen sich morgens zusammen und überlegen, was das denn sein könnte. Und sie urteilen dann gemeinsam, dass es vom Herrn ist. Und so gehen sie. Aber auf diesem Weg, wo sie gehen, erfahren sie nur Leid. Sie kommen also von einer Stadt, sie gehen von einer Stadt in die anderen. Die erste Stadt ist Philippi. Und die meisten von euch wissen, was in Philippi passierte. Er wurde angeklagt, sie wurden ausgepeitscht, sie wurden einen Stock geschraubt. Nur weil sie das Evangelium verkündigt haben und einer Frau geholfen haben, die von einem Wahrsagegeist gequält wurde. Dann kommen sie nach Thessaloniki und es dauert nicht lange, 3 Wochen und schon bricht die Verfolgung aus und er muss fliehen um sein Leben. Die Jünger schicken ihn weg. Dann geht er nach Berea, predigt dort und wieder kommt die Verfolgung und er muss wieder fliehen. Und so ging das Leben weiter. Verachtung, Leid und Schmerzen. Das war das, was hier ihm begegnete auf diesem Weg, aber es war der Weg Gottes. Und in all diesem erfuhr er, dass der Herr selbst ihn diesen Weg gerufen hatte. Aber was war auf dem Weg, wenn wir es auch nach menschlichen Gesichtspunkten beurteilen würden, dann würden wir wahrscheinlich, und sogar heute, gerade heute, würden wir sagen, weil wir geprägt sind von den Maßstäben dieser Welt, würden wir sagen, Paulus müsste doch längst eingesehen haben, dass er den falschen Weg gegangen ist, sonst könnte er nicht so viel Pech haben. Wir denken da an das, was die Leute beim Herrn Jesus gesagt haben. Er ist von Gott verflucht. Genau das Gleiche. Also Gott kann doch gar nicht mit ihm sein bei dem vielen Unglück. Nun aber diese Gemeinde wurde dann verfolgt, weil das öffentlich geworden ist und diese Leute ihm anhingen oder diese Leute dem Evangelium angehangen sind, gab es Neid und das war das gleiche Problem, was wir in Israel hatten. Warum haben sie Christus gekreuzigt? Aus Neid, sagt Pilatus. Er wusste, dass sie aus Neid gehandelt haben. Aber genau dieser Neid war auch, was die Juden ärgerte, dass nämlich so viele gläubig wurden und vor allem auch die vornehmen Frauen gläubig wurden. Das ärgerte sie wahrscheinlich auch unter anderem, weil die Geldquellen damit für sie verschlossen wurden. Menschen glaubten nicht mehr ihrem Götzendienst und ihren Autoritäten und ihren Idealen. Viele kamen zum Glauben. Und deswegen erregten sie die Volksmenge, dass es eben diese Verfolgung gab. Und Paulus muss sagen, dass sie das Gleiche erfahren haben, also er spricht von den Thessalonichern, dass sie das Gleiche erfahren haben wie die Juden von ihrem Volk. Und er meint die erste Gemeinde in Jerusalem, die verfolgt wurde, dass sie Jerusalem verlassen mussten und ihre Häuser aufgeben mussten, einfach nur, weil sie Leid zu ertragen hatten. Und Paulus wusste, was das bedeutete, denn er war vorher selbst einer derer, die die Gemeinde verfolgte. Und nun schickt Paulus den Timotheus hin, erst einmal, weil er Angst hat, werden sie diesen Druck standhalten? Können sie als frische Gläubige mit dieser Verfolgung umgehen? Und er sendet den Timotheus zurück und sagt, Timotheus, geh, schau mal, ich mache mir so Sorgen um die Gläubigen. Haben sie wirklich das Evangelium bewahrt? Haben sie das angenommen? Ist alles geblieben? Und Timotheus kommt zurück. Und Paulus jauchzt darüber, was Gott getan hat, weil ihr Glaube Bestand hatte in den Verfolgungen. Und dann schickt er ihn kurze Zeit später wieder zurück nach Thessaloniki und lässt ihn wieder schauen, was da passiert ist oder wie es den Gläubigen in Thessaloniki geht. Und hier haben wir die Antwort. Er sagt, wir sind es schuldig, Gott zu danken, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen jedem gegenüber zunimmt. Und hier haben wir schon das, was eigentlich mein Thema ist, nämlich mein Thema wird sein, dass wir sehen, dass dieser ganze Text, oder er scheint ein bisschen kompliziert zu sein, weil dieser ganze Text Dinge ineinander verwebt, die auch gleichzeitig geschehen, überall gleichzeitig geschehen. Aber der Text spricht von 2 Völkern, 2 Wegen und 2 Antworten. 2 Völker, 2 Wege und 2 Antworten. Und wir teilen das ein bisschen auf, aber ich glaube, es hilft uns, wenn wir einfach diese beiden Seiten immer wieder sehen, damit wir verstehen, in welcher Welt wir leben und was es bedeutet, in dieser Welt zu leben. Aber genau das war die Herausforderung für die Gläubigen hier. Und Paulus' sein Leben war ein Beispiel dafür und das Leben der Thessalonicher ist ein Beispiel für uns in unserer Zeit, was es bedeutet, ein Nachfolger Christi zu sein. Auf jeden Fall, Paulus sagt, er sieht den Glauben inmitten von Verfolgungen wachsen und zunehmen. Ein Pastor erzählte mal, dass eine Frau zu ihm kam, in die Seelsorge kam, mit Depressionen. Und sie sagte, meine Mutter, die wollte mich nicht. Sie wollte mich eigentlich abtreiben, aber es hat nicht geklappt. Soviel ich weiß, war sie dann noch missbraucht worden in ihrer Kindheit. Und jetzt kam sie mit diesen Depressionen zum Pastor und sagte, mein Leben ist einfach sinnlos. Wozu lebe ich überhaupt? Und der Pastor sagte, schau mal, wenn deine Mutter dich abtreiben wollte, aber du lebst, dann muss Gott doch gewollt haben, dass du lebst. Und wenn du so viel Leid erfahren hast, und sie war verheiratet und hatte 3 Kinder, und sie sagte, ich bin froh über meine Ehe und über meine Kinder. Sie sagte, wie kann es denn sein, dass Gott, da muss Gott doch etwas Besonderes vorhaben, dass er dich so beschenkt hat, dass du diesen Mann bekommen hast und dass du die Kinder hast. Und er schickte die Frau zurück, sie sollte doch jeden Tag dreimal fünf Minuten sich Zeit nehmen, um zu danken. Zu danken für das, was Gott getan hat. Als die Frau wiederkam, war sie völlig verändert. Nun, was war passiert? Sie hat eine neue Sichtweise bekommen. Sie hat ein neues Urteil bekommen. Sie hat verstanden, wozu sie lebte, was das Ziel ihres Lebens war. Wie sie hat die Hand Gottes gesehen in ihrem Leben. Das, was wir hier bei den Thessalonichern sehen, ist die Hand Gottes. Ich erkläre diese Dinge nicht, oder ich rede zwar von den Dingen, die hier wirklich tatsächlich geschehen im Leben der Gläubigen, aber unsere Augen sollen auf den Herrn blicken, weil das er tut. Er kann das hervorbringen. Und jetzt müssen wir uns das mal genau vorstellen, diese Frau kam in einer Haltung zu dem Pastor, die eben geprägt ist von dem Denken dieser Welt. Wenn also jemand ein hartes Leben hatte, mit viel Ungerechtigkeiten, mit Gemeinheiten, mit Schwierigkeiten, dann sagen wir sehr schnell, dann ist es ja verständlich, wenn es eine grummelige Person ist, unzufrieden ist, die es auch anderen schwer macht, weil sie einfach Charakterzüge hat, die es anderen nicht leicht machen. Wir sagen, man kann es auch verstehen, sie hatte so ein schweres Leben. Hier ist das Gegenteil. Paulus muss diesen Leuten in der Verfolgung schreiben, oder er schreibt über diese Leute in der Verfolgung, weil Gottes Macht so an ihnen offenbar geworden ist, dass er sagt, die Liebe jedes Einzelnen nimmt jedem gegenüber zu. Hier gab es Taten der Liebe, die sichtbar waren, die tätig wurde, die offenbar wurde, dass Timotheus, ein junger Gläubiger, hingeht, schaut, was dort geschieht und zurückkommt und sagt, überall wächst die Liebe jedes Einzelnen jedem gegenüber. Das heißt, hier sind Leute, die werden nicht geprägt durch ihren Alltag, durch die Härte ihres Lebens. Sie werden offensichtlich von der erneuernden Kraft Gottes geprägt. Ihr Charakter wird verändert von Gott selbst. Es nimmt alle Entschuldigung. Es schaut auf etwas ganz anderes. Und das ist, was hier dieses Leben, und das sehen wir, was hier dieses Leben bestimmte. Nun also, hier gab es Diese Gemeinde hatte Leid zu ertragen, sie wurde verfolgt, und doch muss Paulus ihnen ein Zeugnis ausstellen, oder beziehungsweise Timotheus, aber dann eben Paulus in seinem Brief: Euer Glaube wächst über die Maßen und die Liebe jedes Einzelnen nimmt jedem gegenüber zu. Ich wiederhole die Frage von letztes Mal: Wächst dein Glaube? Nimmt deine Liebe jedem gegenüber in der Gemeinde zu? Oder wirst du selbstsüchtiger, unzufriedener, undankbarer und so weiter? Bist du mehr bereit, dein Leben zu opfern für das Volk Gottes, oder weniger bereit, sodass dir jedes Opfer schwerfällt? Dann hast du vergessen, wer die sind, die der Herr erlöst hat. Sie sind Blut erkauft. Dann bist du mehr geprägt von dieser Welt, Dein Glaube hat abgenommen, deine Liebe ist trocken geworden, verwelkt. Das Gegenteil war hier der Fall und das zeigt uns, was Gottes Macht ist. Geh zurück zum Herrn und bekenne, dass du mehr geprägt, bekenne ihm die Schuld, dass du dich mehr hast prägen lassen von den Umständen, vom Zeitgeist, von den Dingen, die vergänglich sind. Und diese drei Punkte, die ich heute habe, können uns und sollen uns anspornen, wieder neu zu verstehen, wofür wir leben. Also zwei Völker, wir fangen an mit zwei Völkern. Ich will mit einem einfachen Beispiel oder mit Beispielen aus dem Alten Testament beginnen, um dann immer wieder zurückzukommen zu diesem Text. Kain und Abel, die erste Geschichte außerhalb des Paradieses. Die erste Geschichte außerhalb des Paradieses spricht von zwei Brüdern, Kain und Abel. Das Interessante ist, beide Brüder bringen Gott ein Opfer dar. Und wir sehen, der eine bringt Gott ein Opfer dar in seiner Selbstgefälligkeit. Der hebräische Text macht einen klaren Unterschied. Er brachte von den Früchten seines Feldes. Aber bei Abel wird gezeigt, dass er sehr wohl auswählte, nämlich das Beste von seiner Herde und das Beste von dem Inhalt des Schafes, um es Gott darzubringen. Und diese Welt teilt sich nicht in zwei Menschen oder diese Kain und Abel stehen für zwei Gruppen von Menschen, für zwei Linien, die die ganze Erde durchziehen, für zwei Völker, die überall zu sehen sind, nämlich das Volk Gottes, die wahren Anbeter und die Welt, nämlich die, die auch anbeten, vielleicht anbeten oder auf jeden Fall anbeten, aber eben nicht Gott anbeten, nicht so, wie er es möchte. An den einen hat Gott gefallen, nämlich an Abel, aber an Kain hatte er keinen Gefallen. Mit all der Religion, Gott hatte kein Gefallen an Kain. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir denken, es ist egal, welche Religion jemand hat. Nein, es ist Gott nicht egal, welche Religion er hat. Die Frage ist, bete ich Gott an, wie er angebetet werden will, nämlich wie Abel. Der wahre Anbeter fragt nach dem Herrn und fragt nach seinem Charakter und fragt nach seinen Wegen und sucht Gott auf seine Weise. Das waren hier die Thessalonicher. Auch die Thessalonicher waren sehr religiös. Sie hatten ihre Tempel, sie hatten ihre Rituale, sie hatten alle Formen der Anbetung. Aber es gab sehr bald eine Feindschaft zwischen Thessalonich und den neuen Gläubigen. Und genau das war die Feindschaft zwischen Kain und Abel. Und was machte Kain mit Abel? Er brachte ihn um. Was machten die Thessalonicher mit den Gläubigen in Thessalonich? Sie verfolgten sie. Drangsal, Bedrängnis und Leid war das, was dann ihr Leben bestimmte. Das hat nicht nur äußerliche, das sind nicht nur einfach äußerliche Dinge, sondern es hat auch innerliche Auswirkungen. Wir haben das Gleiche bei Jakob und Esau. Nun, Jakob war nicht gerade bekannt für seine Reinheit und Treue. Aber eins wollte er, den Segen haben, er strebte nach dem Segen Gottes. Er wusste, ich muss den Segen haben, den Gott bestimmt hat, den Gott verheißen hat. Was heißt es von Esau? Esau verachtete sein Erstgeburtsrecht. Er wollte den Genuss des Jetzt und des Hier, den Genuss dieses Lebens haben. Das heißt, er zog die Güter des Jetzt, die Güter dieser Erde vor. Er wollte den zeitlichen Genuss der Sünde haben. Im Vergleich dazu. Und ich habe noch an ein Beispiel gedacht, nämlich an Mose. Und Mose wird uns im Hebräerbrief so gegenübergestellt, er sagt, er sah die Schmach des Christus an für größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens. Zwei Völker, was unterscheidet sie? Die einen beten Gott an, wie er es möchte. Die einen suchen Gottes Segen, sie suchen Gottes Verheißung in ihrem Leben. Sie wissen, die Verheißung Gottes ist das Entscheidende, was sie brauchen. Und dann haben wir den Mose, der sagt, ich könnte Pharao, Sohn des Pharao heißen, Weltmacht mit allen Schätzen dieser Zeit. Ich könnte alles genießen, aber er sagt, die Schmach des Christus ist größerer Reichtum. Ich erwähle das, was bezeichnet wird mit der Schmach des Christus. Ich verwerfe all die Güter, Vorteile, die Güter und die Vorteile und die Ehren, die ich in dieser Welt haben könnte, wenn ich nur eins habe, nämlich dass ich eins bin mit dem Volke Gottes und zu ihm gehöre. Das letzte Beispiel hatten wir vor kurzem im Gottesdienst. Rahab. Warum ist Rahab so schön? Weil Rahab Teil der Kananiter war. Sie war auch in Jericho, sie lebte in Jericho und ihr Leben war bestimmt von der Sünde dieser Welt. Ehebruch. Ehebruch gegenüber Gott. Was unterschied Rahab schließlich von allen anderen? Sie sah, dass der Gott Israels der einzige Gott ist. Und sie verwarf es, Teil des Volkes zu sein und stellte sich auf die Seite Gottes, weil er sie ihn anerkannte und ihn anbetete und war so unterschieden von all den anderen. Und das Ende der Stadt ist auch das Ende dessen, wohin diese zwei Wege führen. Und schaut, was hier uns jetzt Paulus sagt, ist, er zeigt uns, wie diese zwei Wege die zwei Völker sich zeigen in dem Verhalten dieser Leute, nämlich sie leiden Verfolgungen und Bedrängnisse. Das heißt, sie haben die Schmach des Christus, wie bei Mose gesagt wird, erwählt. Sie leiden Verfolgung und Bedrängnis und sie müssen erfahren, dass sie das erfahren von der Gesellschaft, in der sie leben. Und er sagt ihnen, dass dies Gottes Weg ist, weil Gott es so bestimmt hat. Schaut Vers 5, wenn er sagt, nämlich eure Bedrängnisse und die Glaubenstreue in den Bedrängnissen, also die Bedrängnisse einhergehend mit der Glaubenstreue in der Bedrängnis, sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Und gleichzeitig sagt er, also des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Er zeigt also, dass es bestimmt ist, zu leiden. Und das ist etwas, was wir herunterbrechen müssen. Herunterbrechen müssen auf unsere Zeit. Wir leben in einer Welt des Abfalls gegen Gott. Einer Welt unter der Herrschaft der Sünde, unter dem Geist des Ungehorsams. Das Wesen dieser Welt ist Auflehnung gegen den Schöpfer. Sie verachten den, der sie gemacht hat. Und darum muss es eine Feindschaft geben zwischen dem Volk Gottes und dieser Welt. Es muss eine Feindschaft geben. Und es wird fast immer so sein, dass die, die Gott nachfolgen, die zum Volke Gottes gehören, in der Minderheit sind und dass die Macht bei denen ist und dass die Macht bei denen ist, die dem Satan dienen. Die zur Welt gehören. Und das Wesen des Evangeliums oder die Botschaft des Evangeliums, muss ich sagen, die Botschaft des Evangeliums von den Aposteln an ist eine Botschaft, die wir heute vergessen haben, nämlich, dass es von Gott bestimmt ist, dass wir durch viel Leid in Gottes Herrlichkeit eingehen müssen. Gott hat Bedrängnis für sein Volk bestimmt. Und Paulus geht so weit, dass er hier sogar sagt, die Bedrängnis, die ihr erfahrt, weil ihr gläubig geworden seid, ist Gottes Urteil über euch, dass er euch für seine Herrlichkeit bestimmt hat. Es beweist, dass ihr nicht dem Wesen nach von dieser Welt seid. Zwar in der Welt, aber nicht von dieser Welt, darum hasst euch die Welt. Die Welt hasste Christus, die Welt hasste Mose, Kain hasste Abel, Esau hasste Jakob und so weiter, das ist die ganze Geschichte der ganzen Bibel zu allen Zeiten. Es gibt zwei Völker und es wird immer diesen Krieg geben zwischen diesen zwei Völkern, denn sie können sich nicht vertragen, denn sie haben andere Herren, zwei unterschiedliche Herren. Dann spricht er von zwei Wegen. Oder dann wollen wir das einfach sehen in den zwei Wegen. Beide, diese zwei Völker, sind gleich beide in dieser Welt und doch sagt uns die Bibel, gehen sie zwei unterschiedliche Wege. Unterschiedliche Wege, warum? Weil andere Gesetze sie leiten. Weil ein anderes Ziel sie bestimmt. Weil andere Maßstäbe sie prägen, weil es etwas Neues ist, was Gott geschaffen hat in seinen Kindern. Sie alle waren auf dem gleichen Weg. Ich will es uns einfach noch in den Worten Jesu vorlesen, in Matthäus 7, wenn er sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Schaut, diese unterschiedlichen Wege werden geprägt von einer unterschiedlichen Haltung, von unterschiedlichen Maßstäben, wir können sagen von Parametern, die sie prägen. Was Paulus hier sagt, zum Beispiel in Vers 5, ist so entscheidend. Er sagt nämlich, dass ihre Bedrängnisse und ihre Leiden ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes ist. Dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Wir kommen auf das Ziel gleich zu sprechen, aber was er hier deutlich macht, ist, dass Gottes Kinder unter dem Urteil, dass sie Gottes Gerechtigkeit anerkennen und dass dieses Urteil Gottes sie in all ihren Fragen und Entscheidungen prägt. Sie wissen, Gott ist gerecht. Sie wissen, Gottes Urteil ist Maßstab für alles, was geschieht. Und was machen die Menschen, die Gott nicht fürchten? Was macht die andere Gruppe? Was machen die Völker, alle Völker? Sie entscheiden ständig nach ihren eigenen Maßstäben. Sie sagen, wir sind der Maßstab. Oder sie sagen, die Mächtigen dieser Erde sind der Maßstab. Zur Zeit Nebukadnezars, wie war es denn da? Alle Völker, alle Nationen sagten, jawohl, Nebukadnezar ist der Maßstab, das Bild muss angebetet werden. Und es gab nur drei Leute, die gesagt haben, oder mit Daniel, der wird aber da nicht erwähnt, aber eben nur drei Leute, die gesagt haben, nein, wir werden ihn nicht anbeten. Warum? Es ist ein Gott im Himmel und der ist alleine würdig unserer Anbetung. Darum waren sie anders. Darum entsprachen sie nicht dem, was die ganze Menschheit dachte. Der Mächtige entschied, was recht war, und alle beugten sich darunter, weil der Mensch das Maß der Dinge ist, weil der Mensch entscheidet, was recht ist. Und dann sind es die Großen der Menschen, nach denen sich die Kleinen dann richten. Und wehe dem, der sich weigert, das anzuerkennen. Und wir leben noch in Frieden, aber genau dieses wird zu einem Höhepunkt kommen müssen, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. In vielen Dingen weichen wir dem eigentlich nur aus, aber wenn wir wirklich konsequent dem Herrn nachfolgen, merken wir, dass diese Gesetze immer stärker gegeneinander prallen und dass die Forderungen dieser Welt immer stärker werden, doch dass sie ihre Maßstäbe anzuerkennen sind. Und es kann nicht sein, dass ein Gott darüber bestimmt, was recht und was unrecht ist. Der Text sagt, der Text spricht davon, dass Gott selbst der Maßstab ist. Gott ist ein gerechter Richter. Und das bestimmt hier auch in besonderer Weise die Gläubigen. Aber die Gläubigen bestimmt noch mehr. Nämlich was sie bestimmt ist, dass sie Christus nachfolgen. Denn es heißt hier, dass er sagt, Vers 10, ich greife etwas vor, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis bei euch hat Glauben gefunden. Nun, Glaube und Liebe, haben wir gesehen in Vers 3, nahmen zu bei diesen Gläubigen. Wenn wir ins erste Buch, in den ersten Brief hineingehen, in den Thessalonicher Brief, da haben wir gesehen, dass sie sich bekehrt haben von den Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Das gerechte Gericht Gottes hat hier zwei Ebenen. Die eine Ebene, nämlich dass Gott gerecht handelt hier auf dieser Erde. Und jetzt gehen wir nochmal hier auf das, was Paulus hier sagt. Er sagt, dass ihre Bedrängnisse, ihre Verfolgungen, die sie zu ertragen haben, ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes sind. Ich wiederhole. Ihre Verfolgungen, ihre Bedrängnisse sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Wieso denn das? Ihr seht also die Christenverfolgung und sagt, okay, wenn die Christen verfolgt werden, dann sieht man daran, dass Gott schon ein Anzeichen gibt, dass er der gerechte Richter ist. Ja, sagt er, das ist wahr, das ist das Beispiel, das ist genau das, was ihr sehen könnt. Der Gerechte wird durch Leid errettet. Der Gerechte wird durchs Kreuz errettet. Der Gerechte wird durch die Vereinigung mit Christus errettet. Und je mehr Gott dich zum Kreuz führt in deinem Leben und mit deinen Antworten, beweist er, dass seine Gerechtigkeit durch das Kreuz aufgerichtet wird und dass Gott dich bestimmt hat, dass du den Lohn empfängst für all das, was du hier erleidest. Der Schritt geht noch weiter, wenn wir bei den Gerechten bleiben. Der Schritt Gottes geht weiter. Er sagt, ist der Beweis dafür, dass Gott bestimmt hat, dass euer Lohn im Himmel groß wird. Das ist das Ziel des Weges. Ne? Jeder Weg führt wohin. Ich kann nicht einen Weg gehen und erwarten, dass der Weg mich nicht irgendwohin führt. Er führt mich irgendwohin. Wenn ich mich entscheide, auf einen Weg zu gehen, dann hat er ein Ziel. Und wir können hier wir haben das nicht so in der Hand, dieses Ziel zu ändern, sondern die Entscheidung heute besagt, wohin dieser Weg führt. Und er sagt, der Weg mit Christus die Schmach zu tragen, mit Christus zu leiden, zeigt sich oder wird geprägt von der Gerechtigkeit Gottes, sowohl in diesem Leiden, aber vor allem auch darin, dass Gott durch das Leid dich verändert, so mit Christus eins macht, dass er bestimmt hat, dass deine Herrlichkeit in der Ewigkeit groß wird. Das heißt, du bekommst einen Lohn für dieses Leiden. Gott arbeitet durch das Leid jetzt schon für deinen Lohn in der Herrlichkeit. Das, wofür er dich bestimmt hat, wohin der Weg führt, das führt er in einer vollkommenen Weise aus, dass auch alles an dir erfüllt wird, was er bestimmt hat. Nun, was sehen wir denn für die Gerechten? Vers 7. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Er sagt, das Ergebnis oder das Ende dieses Weges ist, dass die Bedrängten um Christi willen eine Ruhe erfahren mit allen Heiligen, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, um seine Gerechtigkeit aufzurichten. Aber es geht noch weiter, nämlich schaut Vers 10. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Die Herrlichkeit Jesu Christi soll an ihnen bewundert werden. Gott hat sie zu der Herrlichkeit mit Christus bestimmt. Und wir denken jetzt oft, okay, wir gehen in die goldene Stadt ein, mit den Perlentempeln und mit goldenen Straßen, ohne Leid, wie ins Paradies, das ist die Herrlichkeit. Nein, die Herrlichkeit eines Gläubigen ist, dass er zurückgeführt wird, die Charakterzüge Gottes zu tragen. Oder mit neutestamentlichen Worten, die Herrlichkeit des Gläubigen ist die Übereinstimmung seines Charakters mit dem Charakter Jesu Christi. Und der Ruhm im Himmel ist genau diese Übereinstimmung, die Übereinstimmung mit dem Charakter Jesu Christi. Was hat Gott also bestimmt? Wenn er also jemand errettet, dann hat er bestimmt, dass er verwandelt wird in das Bild seines Sohnes. Und darum führt er in den Weg seines Sohnes. Das heißt, er zeigt einfach, wenn Gott einen Menschen errettet, hat er bestimmt, solange er auf der Erde ist, den Weg seines Sohnes zu gehen, ihm nachzufolgen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, auf sich zu nehmen, weil dieser Weg der Weg Gottes ist, um die Charakterzüge seines Sohnes in ihm hineinzuprägen. Warum will Gott das? Aus dem einfachen Grund, im Himmel hat nur Christus Ruhm. Nur. Und schaut, was der Vers 10 sagt. Der Vers 10 sagt, dass Christus in seinen Heiligen bewundert wird. Christus wird in seinen Heiligen bewundert. Wenn Gott also deinen Ruhm in der Herrlichkeit vermehren wird, dann wird er dafür sorgen, dass Christus hochgepriesen wird an dir. Und deswegen sagt Paulus im Philipperbrief, er sagt, ich lebe nur für ihn, damit Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es im Leben oder im Tod. Warum? Weil er genau das verstanden hat. Das ist Gottes Absicht. Wofür lebst du? Was ist Gottes Absicht mit deinem Leben als Gotteskind? Du musst neu verstehen, Gottes Absicht für dein Leben hier ist, hier auf der Erde als Gotteskind. Und der Beweis, dass Gott dich erwählt hat, ist, dass Gott so an dir handelt. Gottes Absicht ist, dass du seine Charakterzüge auf dieser Erde trägst. Wir denken so viel als Christen, was wir alles für Gott tun, wie wir evangelistisch tätig sind, wie viele Traktate wir verteilen, wie viele Menschen wir was von Jesus sagen. Hör mal zu, das, was Gott zuerst will, ist, dass Gott in deinem Charakter zu sehen ist. Das Evangelium predigst du am allermeisten mit einem veränderten Leben, das ein verändertes Ziel zeigt und eine veränderte Bewertung, nämlich Gottes Ziel und Gottes Bewertung. Dass du im Bewusstsein lebst, dass Gott der Maßstab ist und dass du das proklamierst mit deinen Entscheidungen. Dass die Liebe, die er hat, durch dein Leben offenbar wird. Seine Gedanken deine Gedanken sind, sein Maßstab dein Maßstab. Merkst du, das ist das Wahre, die Kraft des Evangeliums. Das andere kommt hinzu, aber das ist die Grundlage, dass unser Zeugnis ein Zeugnis ist, dass es Gott ehrt. Nämlich ein Leben, das das Evangelium verkündigt. Und Gott sagt hier ganz klar, er wird genau das tun, weil er dich für seine Herrlichkeit bestimmt hat. Christus wird verherrlicht, aber genau dahin wird dein Leben führen. Und hat Gott angefangen zu handeln, wird er so handeln und wird dich diesen Weg führen. Und der Gottlose? Schau, das Erste, was für den Gottlosen bestimmt ist, dass Gott ihn seinen Sünden überlässt. Und Gott überlässt ihn so seinen Sünden, dass Paulus uns im Römerbrief das einfach zusammenfasst. Er sagt, Gott hat den Menschen dahin gegeben, sich zugrunde zu richten durch seine Sünden. Er überlässt ihn seiner Schuld und dieses Überlassen seiner Schuld wirkt sich darin aus, dass er sogar anfängt, wie damals die Menschen Christus getötet haben, die Gläubigen zu verfolgen, nämlich den Leib Christi zu töten. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das Schlimmste, was als gerechtes Urteil Gottes offenbar wird an einem Menschen, ist, dass Gott eine Gesellschaft so ihren Sünden überlässt, dass sie sich für gerecht halten, obwohl sie absolut ohne Gott leben in dieser Welt. Und sie zeigen, wie sehr sie können noch so fromm reden, sie können sich Bischöfe, Pastoren oder Geistliche oder Priester nennen. Wenn sie die Gläubigen verfolgen, beweisen sie darin, dass sie einen anderen Herrn haben und nicht für die Herrlichkeit bestimmt sind. Und schaut, was er sagt. Er sagt, es ist gerecht, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Erstens übergibt Gott sie ihren Sünden. Zweitens hat er auch für sie eine Bedrängnis auf dieser Erde bestimmt, sodass sie durch Bedrängnisse, dass sie selbst Bedrängnisse erleiden werden. Das heißt, wovon er hier spricht, ist, dass Gott Gerichte über sie bringt, die zu einem Höchstmaß führen. Kapitel 2 wird dann zeigen, dass eines der Gerichte der Antichrist ist. Das heißt, Gott lässt Herrscher über die Erde kommen und er hat es getan durch die ganze Geschichte, gottlose Könige und Herrscher, die nichts anderes sind als eine Bedrängnis für das ganze Volk, für all ihre Gottlosigkeit. Und das führt zu einem Höchstmaß an Bedrängnis, sodass sie glauben, sie erwählen einen Erlöser und was sie erwählt haben, ist die Peitsche für den Rücken. Und Gott wird so weit, wird die Bedrängnisse dadurch bringen, dass die ganze Erde Bedrängnis über sie bringt, so dass Petrus sagt, dass diese Erde für das Feuer bestimmt ist, weil Gott bestimmt hat, dass die Erde in ihrer Gottlosigkeit gerichtet wird durch das Feuer, genauso wie die Erde mal gerichtet wurde durch das Wasser bei der Sintflut. Und das ist nicht das Ende. Schau, das Ende dieses zweiten Weges ohne Gott ist erstens, Gott überlässt ihn seinen Lügen. Zweitens, Gott bringt Gerichte über sie, weil er einen Tag des Zorns bestimmt hat. Und drittens, wenn der Herr kommen wird, bringt er ewiges Verderben über sie. Vers 9, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Macht. Und dieses ewige Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Macht ist weit schlimmer als alles Leid, alle Ungerechtigkeit, alle Kriege, alle Hungersnöte, alle Katastrophen dieser Welt. Warum? Weil in all diesen Gerichten Gottes immer noch Gottes Güte die Sonne aufgehen lässt, Freude gibt, Bewahrung gibt, Licht gibt, Wärme gibt. Es gibt keinen Ort, wo Gott seinen ganzen Zorn über die Sünde offenbart. Aber fern vom Angesicht Gottes bedeutet, dass Gott nur noch seinen Zorn offenbart, weil er alle Güte, alle Barmherzigkeit verbirgt. Das ist die ewige Verdammnis von dem Angesicht des Herrn. Und Jesus war der, der am meisten davon redet, dass das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt, um zu zeigen, wie groß Gottes Zorn über die Sünde ist. Solange der Tag des Gerichtes nicht kommt, kommt der Ruf des Evangeliums. Und deswegen haben wir jetzt zwei Antworten. Das ist das Ende, nämlich zwei Antworten. Diese zwei Völker mit den zwei Wegen haben zwei Antworten gegeben. Und ich möchte euch das einfach hier zusammenfassend an dem Vers 8 zeigen. In flammendem Feuer, also es heißt hier, dass er bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht kommen wird. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die im Evangelium des Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Als Paulus nach Athen kommt und die vielen Götzen sah, die dort überall waren, dann steht er dort auf und es wird immer so getan, als würde Paulus so sehr an das anknüpfen, was sie waren, um sie abzuholen. Nein, Paulus redete vom Handeln Gottes in Athen. Und das Handeln Gottes waren Gerichte Gottes über Athen. Und Priester hatten gesagt, ihr könnt die Götter nur besänftigen, indem ihr Schafe opfert. Lasst so und so viele Schafe durch die Stadt gehen und da, wo sie sich hinlegen, das sind die Götter, die ihr erzürnt habt. Denen müsst ihr ein Opfer darbringen. Und die Schafe, wisst ihr, wo sie sich hinlegten? Überall, aber nicht da, wo die Götzen waren. Und deswegen richteten sie den Altar auf an den unbekannten Gott. Paulus nimmt also Bezug auf das Handeln Gottes in ihrem Leben und sagt, ihr kennt den Gott nicht. Deswegen haben sich die Schafe überall hingelegt. Den Gott, der euch wirklich gerichtet hat, den Gott gebt ihr nicht die Ehre. Und er sagt, den verkündige ich euch. Diesen Gott verkündige ich euch. Er hat die klare Botschaft, nämlich es ist ein Gott, der ist Richter. Und dann fasst er es zusammen und sagt, dieser Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu, gebietet allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgelegt hat, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Er zeigt hier, dass das Endgericht Gottes über diesen Erlöser kommt, nämlich den Herrn Jesus Christus. Der Tag der Erlösung ist der Tag, wo Gott Gerechtigkeit für sein Volk aufrichtet, wo er sie befreit von all den Verfolgungen, wo er sie in seine Ruhe einführt und ihnen den Lohn seiner Herrlichkeit schenkt. Aber es ist auch der Tag, an dem er die Gottlosigkeit richten wird und jede Rebellion gegen ihn, ein Ende macht. Und schaut, deswegen sagt er hier, an dem Tag, wenn er kommen wird in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Unser Christentum sagt, du hast die Entscheidung, ob du Gott dienen willst oder nicht, ob du glauben willst oder nicht. Und sie meinen damit, dass die Autorität des Menschen sich frei entscheiden kann. Und wenn ich mich entscheide, ungläubig zu sein, dann kann ich auch die ganzen Gebote Gottes verwerfen. Dann kann ich leben, wie ich will, weil ich bin ja ungläubig. Das ist nicht, wie die Bibel es lehrt. Die Bibel lehrt eindeutig, dass Gott in seiner großen Gnade alle Menschen überall auffordert, umzukehren, Buße zu tun, Gott als den obersten Richter anzuerkennen, seinen Sohn anzuerkennen, den er gegeben hat als Erlösung für ihre Sünden. Und Paulus fasst es sehr gut zusammen, wenn er sagt, Gott gebietet allen Menschen, überall Buße zu tun. Gott gebietet. Das Evangelium kommt mit Autorität. Das Evangelium gebietet allen Menschen, kehr um von deinen Sünden. Kehr um zu Gott. Erkenne ihn an. Kapitulier vor Gott. Gib ihm die Ehre. Und schaut, das wird hier zusammengefasst, dass er sagt, Gott wird richten. Warum wird Gott richten? Oder wen wird Gott richten? Er wird Vergeltung üben an denen, die Gott nicht anerkennen. Sie sind sich selbst der Maßstab. Ich kann sagen, ich glaube an Gott. Die Frage ist, erkennst du ihn an als den Herrn des Himmels und der Erde? Erkennst du ihn an als den obersten Richter, der Gerechtigkeit aufrichtet? Erkennst du ihn an als den, der dich erhält, aus dessen Gnade du lebst und dem du verantwortlich bist? Und die Botschaft ist ganz klar, dass Gott hier das Urteil fällen wird, denn jeder, der ihn nicht anerkennt, der lügt. Er weiß, dass ein Gott ist. Er rebelliert. Er zeigt, dass er voller Rebellion ist gegen den, von dem er alles empfängt. Und es wird zusammengefasst mit dem Zweiten. Und das Zweite ist, und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Unsere mangelnde Anerkennung Gottes, unsere Verwerfung Gottes als Autorität, als Herr des Himmels und der Erde, hat den Sündenfall gebracht, hat uns abtrünnig gemacht, hat uns selbst in vielen Übertretungen verstrickt, wie der verlorene Sohn, der weg wollte vom Vater, um sich selbst zu ruinieren. Und schaut, jetzt kommt der Herr in seiner großen Barmherzigkeit mit dem Evangelium. Und er kommt zu allen Menschen, die in ihrer Übertretung, in ihrer Bosheit und Rebellion gegen Gott den ewigen Tod verdient haben. Und er kommt mit dem Evangelium und sagt, kommt her zu mir, ich will eure Schuld vergeben. Ich will alle eure Sünden tilgen. Ich will euch zu Kindern und Erben nehmen. Ich will euch zurückbringen ins Paradies und weit mehr machen, als euch zurückzubringen ins Paradies. Ich will euch mit mir versöhnen, dass ihr wieder Erben seid, eingesetzt als Abbilder Gottes. Und was macht der Mensch? Er verwirft es. Die Hölle wird voll von Menschen sein, die nicht so sehr darüber klagen, dass sie gesündigt haben, sondern vor allem darüber, dass sie gar nicht vergeben haben, dass sie ihre Sünde nicht vergeben haben wollten. Dass sie statt die Vergebung bei Gott zu suchen, sich gerechtfertigt haben und den Erlöser verworfen haben. Und der Preis, den Gott bezahlt, indem er seinen Sohn gab und ans Kreuz nagelte, beweist ja, wie ernst Gott die Sünde nimmt und wie hart er richten wird. Aber dieser Preis müsste der treibende Stachel sein für alle, dass wenn Gott so seinen eigenen Sohn richtet, wie könnte jemand anders vor Gott treten, als indem er das anerkennt, was Gott dort tut? Wie könnte jemand durch eigene Werke, durch eigene Frömmigkeit meinen, von Gott angenommen zu werden? Ihr merkt, das ist der Weg Kains. Ich finde etwas in mir, weswegen Gott mit mir gefallen haben, an mir gefallen haben könnte. Schau ans Kreuz. Wenn Gott seinen Sohn nicht verschonte, wie willst du anders Erlösung und Vergebung von Gott empfangen? Frieden mit Gott als nur darin, was er getan hat in Christus. Und deswegen, die dem Evangelium nicht gehorchen, sind die, die das Maß ihrer Rebellion dadurch noch ins Höchstmaß treiben, dass sie die Vergebung verachten, die Gott ihnen bereitet, obwohl sie diese Übertreter und Rebellen sind. Und die ganze Liebe und Barmherzigkeit Gottes verwerfen sie zu ihrem eigenen Schaden. Gott wird Vergeltung üben. Zwei Völker, die sich auszeichnen durch zwei Religionen, selbstgefällige oder die, die Gott suchen. Durch zwei Wege, die einen sind die Herrscher hier, die anderen die Bedrängten. Aber auch durch zwei Ziele, die Gott führt seine Kinder durch Bedrängnis in die Herrlichkeit. Für die Gottlosen sind die Bedrängnisse dieser Zeit ein Vorgeschmack des Endgerichts. Aber nicht zu vergleichen mit dem Tag, wenn der ganze Zorn Gottes über die Sünde sie verdammt wird. Und der Herr ruft jeden Einzelnen auf, erkenne Gott an. Erkenne Gott an. Erkenne an, dass ihm die Erde gehört und dass der Tag seiner Herrschaft kommt. Und es kommt der Tag, wo er seine Macht an sich nehmen wird und alle Tyrannen zu ihrem Gericht übergeben wird. Und er kommt mit seinem Evangelium und sagt, kehre um und glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du Vergebung der Schuld empfangen. Frieden mit Gott. Ein ewiges Erbe. Ja, es führt dich dann gleichzeitig zu dem Volk, das verachtet, verworfen wird, aber du gehörst zu denen, die Christus sein Eigentum nennt. Die Christus erwählt hat, um sie in das Bild seines Sohnes umzugestalten, wofür er selbst die Garantie übernommen hat, sie in seine Herrlichkeit zu führen und wofür er selbst durch seinen Geist an ihnen wirkt, um diese Herrlichkeit durch seine Führungen, durch seine Wege und durch das Wirken der Gnade Gottes und des Wortes Gottes in ihnen so groß zu machen, dass sein Name hoch gepriesen wird in ihrem Leben und am Ende in ihrem Leben. Und mag all diese Herrlichkeit vor Menschen verborgen geblieben sein, weil sie nicht im Rampenlicht stehen, weil sie irgendwo ihre Aufgabe haben, weil sie irgendwo einfach hingeworfen sind, weil sie Leid tragen, weil sie vielleicht auf dem Krankenbett liegen oder sonstiges Leid sie bestimmt. Was Gott in ihnen getan hat, das hätte vielleicht nicht mal der Timotheus, das hätte der Timotheus vielleicht auch nicht gesehen, aber Gott sieht es. Und Gott wird ihnen ihren Lohn geben. Welchen Weg willst du gehen? Er fordert uns auf, gib Gott die Antwort. Aber vor allem fordert er uns als Christen wieder auf, uns zu verstehen, was unsere Bestimmung, was unsere Berufung ist und uns wieder dem hinzugeben, dass wir bereit sind, die Schmach des Christus für größeren Reichtum zu erachten und uns so mit ihm identifizieren, dass wir seine Zeugen sind. Erstens durch unser Leben und zweitens durch das Evangelium. Amen.